Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Willkommen im Namen des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. Mein Name ist Ariane Afsari und bevor ich mich jetzt mit Basil Kerski, meinem Gesprächspartner, ganz dem Thema Stettin widme, erlauben Sie mir bitte noch ein paar Worte über unser Kulturinstitut zu sagen. Das Deutsche Kulturforum Östliches Europa hat seinen Sitz in Potsdam und beschäftigt sich mit der deutschsprachigen Kulturgeschichte im östlichen Europa. Dazu gehören Regionen wie Siebenbürgen, wo es halt eine sehr, sehr langjährige Tradition deutscher Besiedlung gibt. Aber es gehören dazu auch Regionen wie der Kaukasus und die Kaukasusdeutschen feiern in diesem Jahr den 200. Jahrestag der Ansiedlung in dieser Region. Also sie sind 1817 in Georgien angekommen, die ersten Gruppen. Und das ist eine breite Palette und um die zu vermitteln, organisieren wir Veranstaltungen, nehmen eben an Messen teil, an der Buchmesse in Leipzig und an der Buchmesse in Frankfurt. Und wir haben eine umfangreiche Website zu diesem Thema und wir verlegen Bücher. Und darum geht es ja eigentlich auch heute. Allerdings ist das Buch, um das es geht, schon gar nicht mehr erhältlich. Es ist vor ein paar Monaten herausgekommen in einer sehr kleinen Auflage. Und ist seitdem auch schon wieder vergriffen. Wir haben überlegt, bevor wir eine Nachauflage starten, weil wir häufig die Erfahrung machen mit Nachauflagen, dass die dann nicht mehr so gut laufen, dass wir das als E-Book kostenlos auf unserer Website zum Runterladen anbieten. Und aus dem Grund kann ich auch heute beruhigt darüber sprechen, weil dieses E-Book gibt es jetzt schon auf der Seite www.kulturforum.info. Wenn es da Beschwerden gibt oder Sie sehen was ganz anderes, dann sagen Sie Bescheid, es sollte irgendwie so aussehen. Da sind alle Texte der deutschen Version zu lesen und die polnische folgt dann auch bald in Kürze. Ja, dann möchte ich Ihnen meinen Gesprächspartner vorstellen, der Herausgeber nicht nur dieses einen Stettin-Bandes ist, sondern eigentlich der ganzen Reihe mit ein oder zwei Ausnahmen. Basil Kerski, er ist Direktor des Solidarność-Museums in Danzig, in die Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig und Chefredakteur des deutsch-polnischen Magazins Dialog mit Sitz in Berlin. Herzlich willkommen, Basil.
Hallo.
Und ich dachte, wir steigen zuerst in das Thema des Buches ein, weil es da wirklich um sehr, sehr interessante Fakten auch über Stettin geht, die vielleicht nicht jedem so geläufig sind. Und danach würde ich Ihnen gerne noch ein Online-Projekt zu Stettin vorstellen, auf das Sie vielleicht dann rutschen könnten, wenn Sie versuchen, sich das E-Book runterzuladen. Ja, also starten möchte ich mit der Frage, weil wir uns darüber lange Gedanken gemacht haben, welchen Titel man diesem Buch gibt. Letztendlich ist daraus eben geworden Stettin, Wiedergeburt einer Stadt. Und inzwischen habe ich mich gefragt, ob man das nicht eigentlich hätte nennen müssen, Wiedergeburten einer Stadt. Denn also Wiedergeburt, das können wahrscheinlich viele Städte über sich behaupten.
Ja, vielen Dank für die Einladung zur Buchmesse. Es ist eigentlich ein freudiges Ereignis, dass ein Buch über eine so unbekannte Stadt schon verkauft ist. Und die Auflage war relativ normal. Ich habe erneut die Erfahrung gemacht, dass das Herausgeben und Schreiben von Büchern ein Abenteuer ist, denn man hat immer eine Ausgangsidee, ein Konzept und am Ende, wenn man die Texte zusammen komponiert und es gelingt, so etwas wie eine Erzählung herauszuarbeiten, und hier ist das eine Erzählung von 16 Autoren, eine Stettiner Symphonie, dann kommt eigentlich eine ganz andere Erzählung heraus. Aber die entscheidend ist, die man selbst nicht gesehen hat. Ursprünglich sollte das Buch heißen, Sehnsucht nach Identität. Für diejenigen von Ihnen, die vielleicht von Stettin nie gehört haben, das ist eine der großen deutschsprachigen deutschen Städte vor 45, die nach 45 zu Polen zugefallen sind. Eine Stadt der Größe Leipzigs. Eine Stadt neben Frankfurt, neben Breslau, eine der größten Oder-Metropolen. Eine Stadt, die aber auch in Polen und auch in Deutschland in der breiten Wahrnehmung nicht so präsent ist wie Breslau in Polen. Breslau natürlich jetzt auch jetzt in Deutschland als europäische Kulturmetropole. Und dass Breslau europäische Kulturmetropole geworden ist, war kein PR-Gag, sondern ist das Ergebnis einer eben Wiedergeburt nach dem Zweiten Weltkrieg, die etwas Entscheidendes hatte, die polnischen Intellektuellen aus Lemberg, die Lemberger Universität fand ihre neue Heimat in Breslau und es fand eine sehr interessante Symbiose statt, einer abgebrochenen deutschen Tradition, auch starken jüdischen Tradition und polnische Intellektuelle, die versucht haben, an diese Tradition anzuknüpfen. Insofern diese herausragende Rolle heute Breslaus. Bei Stettin, trotz gleicher Größe, war das sehr schwierig. Die Gründe dafür sind in den Startbedingungen, wenn man so will, zu suchen. Diese Stadt ist total zerstört worden, 43, 45. Und wie Sie wissen, hieß es ja schon 44, die Grenzen Mitteleuropas müssen neu geordnet werden. Stalin wollte die Westverschiebung Polens und das hieß, die Odergrenze wird die neue Grenze sein zwischen Deutschland und Polen. Das Problem war aber, die Altstadt von Stettin liegt auf der westlichen Oderseite und es stellte sich nach Kriegsende, nach dem 8. Mai heraus, dass es gar nicht so klar war, auf welcher Seite oder von wem diese Stadt verwaltet werden soll. Das wurde erst Monate später auf der Potsdamer Konferenz klargestellt. Die Situation war sehr interessant, denn nach dem 8. Mai strömten die Deutschen wieder zurück. Es gab sogar zwei Verwaltungen, kommunistische. Eine polnisch-kommunistische mit wenigen polnischen Einwohnern und eine deutsche kommunistische, die miteinander konkurriert haben. Und die Entscheidung in Potsdam, dass auch das westliche Ufer der Oder im Norden Polen zufällt, führte wieder zur Vertreibung der deutschen Bevölkerung. Die Stadt war eigentlich leer. Und dann war das Problem, ja, baut man sie auf? Wie baut man sie auf? Welche Identität gibt man diese Stadt, auch von oben herab? Und Breslau habe ich Ihnen erwähnt. Bei Danzig war es der Mythos, diese Stadt war vielleicht deutsch, Multikulti, aber lange auf dem polnischen Staatsgebiet des polnischen Königreichs. Stettin hatte vielleicht im Mittelalter, im frühen slawische Wurzeln, wenn man so will. Aber es war sehr, sehr schwierig, an etwas anzuknüpfen. Und zunächst fing man dann an, eigentlich diese Stadt auszurauben, wenn man so will. Es gibt ja einen wunderbaren Text eines Stettiner Historikers mit dem Schlüsselbegriff Bergwerk Stettin. Denn aus den Trümmern Stettins wurde zum Beispiel Warschau wieder aufgebaut. Die Ziegel aus Stettin rollten nach Warschau, obwohl sehr viele Menschen, die heimatlos wurden während des Krieges, im Osten Polens, in der Mitte Polens, in den Westen zogen, um eine Heimat zu finden. Und viele zogen gerne nach Stettin, weil sie die Anonymität suchten vor der Gewaltherrschaft des Stalinismus, vor allem in Warschau, in Zentralpolen. Und vor allem Außenseiter, Minderheiten, polnische Juden zum Beispiel, flüchteten in diese Stadt. Und in der stalinistischen Periode hatte diese Stadt zum Beispiel 30.000 Holocaust-Überlebende als Bürger, Flüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge aus Mazedonien, Griechenland, ein kunterbuntes Multikulti. Das Ganze hatte keine Form und konnte auch keine Form annehmen, denn zum Beispiel die Sowjettruppen sperrten ganze Innenbereiche der Stadt, zum Beispiel den gesamten Hafen, für ihre Zwecke. Also die polnischen Behörden hatten keinen Zugang zur Infrastruktur. Kurzum, ab Mitte 50er Jahre, 60er Jahre bekam diese Stadt überhaupt Freiheiten, sich zu entwickeln. Aber erst nach 89, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, war so etwas wie eine neue freie Orientierung möglich. Woher kommen wir? Wer sind wir? Zunächst war es die Frage nach der eigenen Familiengeschichte, nach der polnischen, dann das deutsche. Und diese Texte hier sind in unserer Zeit entstanden, aber auch im letzten Jahrzehnt, als dann diese ganzen Erzählstränge zusammenkamen, die eben durch diese Sehnsucht nach Identität getragen wurden. Aber am Ende merkten wir, es ist eigentlich eine Erzählung über großartige Menschen, die diese Stadt geistig wiederaufgebaut haben, die ihr eine Identität gegeben haben, eine Identität, die weder zur deutschen noch zur polnischen passt, die nicht einfach zu benennen ist. Und das ist ein Buch, was auch Nicht-Stettinern die Möglichkeit gibt, ich würde mal sagen, so in die Seelenlage der gesamten eigentlich oder Grenzregion zu geben. Einer Grenze, die nie eine deutsch-polnische, nie eine kulturelle Grenze war, die es erst nach 45 geworden ist und die erst jetzt eine sehr interessante, eine sehr lebendige, gesellschaftlich lebendige Grenze ist, denn es war eigentlich der zweite eiserne Vorhang. Hinter dem eisernen Vorhang hier in Leipzig muss ich nicht erzählen, das ist mein letzter Satz, dass als die Solidarność ins Leben gerufen wurde, die Erich Honecker sofort die Oder Neiße verschlossen hat und sie bis 1989 sehr, sehr genau kontrolliert wurde, damit es keine gesellschaftlichen Verbindungen gibt. Natürlich gab es sie, das ist klar. Aber erst in dieser Zeit erleben wir so etwas wie im Herzen Europas auch eine Wiedergeburt einer interessanten Kulturlandschaft.
Ja, du sagst gerade Mythos Grenzland, Mythos Grenzstadt. Es gibt da einen interessanten Satz von dem Bogdan Twardochleb in dem Buch, der beim Kurier Tschetschinski arbeitet und zwei Beiträge hier beigesteuert hat. Und er schreibt, dass eben auf der polnischen Seite von Stettin nach Westen hin immer mehr Baugrundstücke aufgekauft werden und eben auch fleißig und eifrig bebaut werden, sodass er vermutet, dass in ein paar Jahren die Grenze durch die Innenstadt von Stettin verlaufen wird. Fand ich einen interessanten Ansatz, also müsste man jetzt mal abwarten. Aber vor allen Dingen benennt er auch das, was wir dann überlegt haben, eben, dass es eigentlich Wiedergeburten heißen müsste. Ich darf ihn hier zitieren, er schreibt, die Nachkriegsgeschichte Stettins kann man als eine Sinuskurve der Geburt und des Falls aufeinanderfolgender Mythen beschreiben. Des Pioniermythos, des Repatriierungsmythos, des Piasten- und des Grenzmythos sowie des Mythos der ewig polnisch-multikulturellen Stadt in ausnehmend guter Lage. Dazu möchte ich nur einmal auf diesen Mythos eingehen, den er hier den Repatriierungsmythos nennt und an was du angeknüpft hast, als du gesagt hast, es war sehr schwer an irgendeine Verbindung zu finden, denn dann ging es ja auch in Danzig, also bei Pavel Hülles Roman oder Stefan Hrin. Was zog diese Repatriierung eigentlich nach sich von polnischer Seite?
Man versuchte zunächst einmal Stettins Identität auf einem Konzept aufzubauen, dass sozusagen dieser polnische Nachkriegsstaat anknüpft an den im frühen Mittelalter vorhandenen Piastenstaat. Ich habe immer Probleme mit solchen Bezügen. Ja. Also man verwechselt sehr früh frühmittelalterliche Feudalkonzeption mit moderner Nationsbildung. Die Grenzverläufe sind auch nie so genau. Also kurzum, es gab die Idee der Legitimation dieser Grenzverschiebung nach Westen mit dem Hinweis, ja, das sei die Ausgangslage des polnischen Staates im Mittelalter gewesen. Das ist natürlich problematisch, denn der polnische Staat, der 39 unterging, war auch das Ergebnis eines sehr interessanten Staates, einer Adelsrepublik mit einem Wahlkönigtum, multireligiös, multikulturell. Die Katholiken dominierten zwar, aber es gab große, übrigens polnische, protestantische Minderheiten. Es war das Hauptsiedlungsgebiet des europäischen Judentums. Also insofern ist es sehr, sehr schwer, diese Lücke, die nach dem Holocaust, auch nach den stalinistischen Morden in der Mitte Europas aufkam, diese blutige Lücke jetzt zu ersetzen mit irgendwelchen mittelalterlichen Konstrukten. Das ist auch gescheitert. Das war auch nicht glaubwürdig, obwohl man es immer noch im Stadtbild sieht an den Namen, an den Bezügen. Dann hat auch die politische Realität neue Mythen geschaffen. Stettin ist neben Danzig eine Überraschung der Nachkriegsgeschichte gewesen, denn im Dezember 1970 fanden in Stettin und in Danzig die größten Proteste der Gesellschaft gegen das Regime statt, so bedeutsam wie 56 in Posen, Ungarn, 53 in der DDR. Und die Geburt der Solidarność ist auch Stettin zu verdanken. Das war für die Menschen, die in diese Stadt kamen, das waren die Schlüsselereignisse. Also ich habe oft in Danzig gehört, eigentlich fühlten wir uns 1980, als wir zusammen die Solidarność erkämpft haben, zum ersten Mal hier zu Hause. Aber das war immer noch der Widerstand, der Identitäten geschaffen hat. Stettin interessant, weil in Stettin schon im Dezember 70 zum ersten Mal der Ruf nach einer freien Gewerkschaft, frei von der kommunistischen Partei, auftauchte. Das vergisst man oft. Aber ich würde mal sagen, nach 89, das ist der reale, der wichtige, der freie Versuch. Da gab es zunächst den Mythos großes Interesse an dem deutschen Kulturerbe, auch der Minderheiten, zum Beispiel der preußisch-jüdischen Minderheit. Und dann entstand so sehr schnell diese Vorstellung von multikulturellen, positives Multikulti-Bild. Aber das war wiederum schwer anzuwenden in einer Stadt, die doch heute katholisch ist und ethnisch homogen. Das ist weg. Aber es entstand eine neue Chance. Ich habe vergessen zu erwähnen, diese Grenzziehung nach 1945 war sehr schmerzhaft für die Region, nicht nur für die Stadt. Denn Stettin war wie ein Schmetterling. Also wie der Körper eines Schmetterlings, nämlich Richtung Osten wirkend, aber auch Richtung Westen. Und Sie sehen das ja heute auch in der schwierigen peripheren Lage Vorpommerns. Das war eigentlich auch das kulturelle, ökonomische Grenzgebiet oder Umland von Stettin. Und das, was du erwähnt hast, ist interessant. Viele Polen ziehen jetzt dahin, weil die Häuser, die Wohnungen günstiger sind. Junge Leute, junge Deutsche ziehen da weg. Aber für Polen ist es paradoxerweise viel günstiger, in den Kleinstädten dort selbst Eigentum zu kaufen, als in der Metropole Stettin. Dadurch entsteht aber eine sehr interessante Verbindung dieser pommerschen Region, die nicht auf historischen Mythen basiert, die einfach mit der Mobilität der Menschen zusammenhängt. Und da entsteht so etwas wie ein neues Selbstwertgefühl. Also wir sind Europäer, weil wir einen Kulturraum, der zwei Nationen umfasst, heute pflegen, sichern. Und die Polen haben das Gefühl, vielleicht viel mehr auch an Wohlstand beitragen zu können, als viele Ostdeutsche, die eben doch Identitätsprobleme haben nach der Wende.
Ja, wobei, als du eben gesagt hast, dass Identitäten sich in Danzig häufig über Widerstände gebildet haben, mir fiel jetzt überhaupt gar kein Gegenbeispiel ein, weil es kommt mir so natürlich vor, dass man sich selber immer nur findet über die Widerstände, die einem entgegengesetzt werden oder über das Schwierige, was man überwinden muss. Aber es gibt einen positiven Mythos über Stettin und der wird auch in allen Aufsätzen entweder angeschrammt oder er kommt auf jeden Fall vor. Und dass ich den vergessen konnte, ist mir jetzt auch wiederum vollkommen unverständlich, nämlich der Pioniermythos. Ja. Es gibt einen schönen Film von dem Kasimir Schkutz, Keiner ruft, niemand ruft, Nick Nirwola, wie eine Kleinstadt an der Oder halt ganz frisch besiedelt wird von strömenden Polen aus Ostpolen, aus den Kressi, in eine leere Stadt kommen. Aber so war es ja nicht. Die Stadt war ja nicht leer.
Ja, das ist interessant, was du sagst.
Also wieso ist dieser Pioniermythos dann so positiv besetzt?
Es ist insofern interessant, denn als wir das Buch in Berlin vorgestellt haben, mit diesem Titel Wiedergeburt einer Stadt, stand eine sehr sympathische Dame auf, ich glaube Jahrgang 35, 36, ja. Also ein Kind der Kriegszeit aus Stettin und sagte, sie könne diesen Titel nicht akzeptieren. Für sie ist dieses heutige Stettin, obwohl sie dahin fährt, Kontakte hat, man merkt, hat ein herzliches Verhältnis zu der Stadt, also kein Revisionismus, um Gottes Willen, ist das keine Wiedergeburt. Also da weckte sich bei mir Widerstand. Natürlich diese Menschen, die in die Stadt gekommen sind, aus verschiedenen Ecken Mitteleuropas, Polens, ohne eben diesen staatlich verordneten Mythos, auch ohne die konkrete materielle Hilfe, haben gegen diesen Strom diese Stadt wieder aufgebaut. Heute mit großem Respekt auch gegenüber den Menschen, die vor 1939 gelebt haben. Hier wird auch eine sehr interessante Jahrtausendumfrage erwähnt. Das war eine große Überraschung. Polenweit diskutiert, 2000 um die Jahrhundertwende, fragte eine große Tageszeitung, wer sind denn die wichtigsten Stettiner? Und da trafen sich dieser Pioniermythos und die neue Wahrnehmung, nämlich der größte Stettiner war der erste Oberbürgermeister, der nach 1945 hinzog, ein Architekt, Piotr Zaremba, und diese Stadt aufgebaut hat. Eigentlich heute würde die Regierung sagen, ein Kollaborateur des Regimes. Aber auf Platz 2 und 3, weit, weit entfernt, die deutschen Oberbürgermeister vom Ende des 19. Jahrhunderts, also von der alten Jahrhundertwende. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Symbiose. Der Respekt vor der modernen Gestaltung der Stadt, viele Generationen zurück, vor deutschen Protestanten, und dann doch dieser Pioniermythos, an den man sich doch klammern will. Auch diese schwierige stalinistische Zeit, aber doch der Versuch, einfach die Trümmerlandschaft wegzuräumen, auch Kulturinstitutionen wieder aufzubauen, Infrastruktur aufzubauen. Ja, und jetzt kommt, glaube ich, der dritte Teil, über den wir sprachen, das Grenzgebiet.
Ja.
Nicht? Also vor allem nach Schengen ist das ja eine vollkommen grenzfreie Landschaft. Fahren Sie hin.
Gut, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für das Gespräch, Basel, und wollte Ihnen gerne noch das Projekt von Studenten vorstellen. Ich bin mit Studenten nach Stettin gefahren, um eben diese Suche nach Identität, ja, an denen auszuprobieren irgendwie oder zu sehen, wie die reagieren. Und bei denen hat wiederum was anderes Interessantes stattgefunden. Sie, wie soll ich das ausdrücken? Sie haben sich an der Hässlichkeit sozusagen abgearbeitet von Stettin, wobei Stettin nicht hässlich ist, aber sie sind an spezielle Orte geführt worden von Stadtkennern und unter anderem nach Schkolwin, was anscheinend ein Horrorstadtteil sein muss. Aber es war interessant, dass sie an dieser Hässlichkeit halt Gefallen gefunden haben, und sie sollten dann beim Literaturworkshop und ausgehend von diesem Buch eben selber versuchen, über die Stadt zu schreiben. Das ist natürlich schwierig bei 4 Tagen, aber es sind einige schöne Sachen dabei rausgekommen. Zwei Aufsätze und ein Gedicht haben wir auch in unserem neuen Blickwechsel veröffentlicht. Also das ist einfach diese Begehung mit den Jugendlichen durch die Stadt, und da sieht man, dass es überhaupt nicht hässlich ist. Jedenfalls das untere Bild, würde ich jetzt mal sagen. Oben sieht man Manhattan, das Einkaufszentrum in Stettin, ein riesengroßer Bazar. Und jede Gruppe hat halt eine andere Aufgabe, eine andere Ecke von Stettin zu erkunden und sich dann eben zu informieren. Wir hatten Dietrich-Bonhoeffer-Haus übernachten zu können. Also das kann ich jedem von ihm nur empfehlen, der nach Stettin geht. Das ist eine ganz, ganz tolle, ein ganz tolles deutsch-polnisches Ehepärchen, das es führt und Gruppen leitet und sehr engagiert ist und eben auch toll durch Stettin führen kann. Und wir hatten dann abends sogar im Theater Kana eine Lesung mit den Studenten. Wir hatten nicht gedacht, dass jemand sich traut, und am Ende haben außer dreien alle vorgelesen. Deshalb dauerte der Abend sehr lange. Und so sieht jetzt unsere Internetseite aus, wo Sie die Texte nachlesen können, auch über das Projekt noch mal ein bisschen. Und also wenn Sie sich ohnehin unser Buch als E-Book umsonst runterladen, dann möchte ich Sie einladen, auch noch auf diese Seite zu gucken, weil da sind wirklich einige sehr schöne Texte dabei entstanden. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass Stettin viele Besucher bekommt durch diese Veranstaltung, und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.